Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft Jahwes und in der Hoheit des Namens Jahwes, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde und er wird der Friede sein. Liebe Gemeinde, wer hat diese Worte wohl gesprochen? Für die Christvesper gestern Nachmittag haben wir uns bei den Spielern bedankt und uns vielleicht auch hinterher noch Gedanken gemacht und das Krippenspiel nochmal Revue passieren lassen mit seinen Darstellern und Rollen, Maria und Josef, die Hirten, die Engel, die Weisen, so wie wir das seit Kindertagen lieben. Aber in manchen Spielen kommen noch Gestalten dazu, die man nicht ohne weiteres erkennen kann. Sie haben ihren Auftritt viel früher als die anderen, also noch ehe die eigentliche Weihnachtsgeschichte beginnt. Es sind eher etwas grau und urtümlich gekleidete Männer. Sie haben meist keinen gereimten Text wie die anderen. Sie sagen Worte, die sitzen, die unmittelbar aus der Bibel entnommen sind, aus den Prophetenbüchern des Alten Testaments. Und in ihren Reden ist ein strenger Ton, der die Leute aufhorchen lässt. Vielleicht, weil sie in dem Moment das Gefühl haben, den O-Ton Gottes zu vernehmen, der jetzt zu ihnen spricht, sie ermahnt und zum Glauben ruft. Die Älteren unter uns können sich noch an die Trümmerstätte wie Chemnitz eben auch nach 1945 erinnern. Weihnachten in den Nachkriegs- und Hungerjahren bei uns zu Hause in Thüringen oder hier im Erzgebirge. Wenn damals im Krippenspiel in kalter, abgedunkelter Kirche der Prophet Jesaja begann, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Da war es still in der Kirche, weil alle dachten, dieses Volk sind ja wir. Und wo bleibt nun das Licht? Als einige Jahrzehnte später der sogenannte Kalte Krieg eskalierte und auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze Raketen und Marschflugkörper aufgestellt wurden. Und wir wussten, ein Funke genügt, ein kleiner Vorfall an der Grenze nur und alles ist zu Ende. Da ahnten wir ein wenig, welche Bedeutung jenes Prophetenwort haben könnte. Sie werden einst nicht mehr lernen, Krieg zu führen und er wird der Friede sein. Viele Menschen hierzulande begannen damals leise dem zu vertrauen. Sie erinnerten sich vielleicht an ihren Konfirmandenunterricht oder Kindergottesdienst, vielleicht an Krippenspiele zu Weihnachten in ihrer Kindheit und sie beschlossen, auf den wollen wir wieder hören, wollen uns im Gebet vereinen und uns Weisung schenken lassen. Und viele taten es. Die Kirchen wurden wieder voller. Viele haben den Widerspruch riskiert in den Betrieben, in Versammlungen, in Schulen, wo es um die vormilitärische Ausbildung ihrer Kinder ging, die dort in sogenannten Wehrlagern den Umgang mit der Waffe erlernen sollten. Viele sind mit dem Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen am Ärmel zur Schule gegangen und wurden vom Direktor angezählt. Das war nicht nur jugendliche Lust am Provozieren. Das war unbewusst auch ein Zeugnis für Gott und für die Kraft der alten Prophetenworte. Es war diese Hoffnung auf Frieden. Obwohl es nicht ungefährlich war und so mancher auch Konsequenzen zu tragen hatte. Liebe Schwestern und Brüder, zu diesen rauen Gestalten mit ernster, doch hoffnungsvoller Botschaft gehörte einst auch der Prophet Micha, den wir am Eingang gehört haben. Und du, Bethlehem Ephrata. Micha, der uns vor allem bekannt ist durch den Schwerter zu Pflugscharen-Satz und eben durch den Predigtext. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Bethlehem, wie schön das klingt. Micha ist der einzige Prophet, der dafür sorgte, dass dieser Ortsname uns so bekannt ist. Ein Ort besonderer Verheißung. Kein Wunder, dass Bethlehem darum in jedes Weihnachtsspiel hineingehört und in die schönsten Weihnachtslieder, ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehems Stall. Oder wie wir gesungen haben, herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphiret, o kommet nach Bethlehem. In einem der zahllosen Krippenspiele wird die Frage nach der Herkunft dieses Propheten ins Spiel eingeflochten. Aber die Antwort fällt mager aus. Man weiß über Micha fast nichts. Nur so viel, dass er etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu lebte und dass er ein einfacher Mann war, vielleicht ein Schafzüchter, ein Kleinbauer. Denn in vielem, was er den Reichen und Mächtigen damals ins Stammbuch schrieb, klingt die Erfahrung und der Zorn des kleinen, geschundenen Mannes durch. Die Reichen tun viel Unrecht, sagt er, und haben falsche Zungen in ihrem Hals. Micha 6, Vers 12. Vielleicht würden wir, die heutige Gemeinde, beim Krippenspiel neu aufhorchen, wenn der Micha-Sprecher noch andere Teile aus seinem Buch vortragen würde, nicht nur den Spruch über Bethlehem. Vielleicht würde uns heute die ungeheure Macht des Geldes einfallen und die cleveren Immobilienspekulanten, wenn wir hörten, weh denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht haben, wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es, gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Kapitel 2, Vers 1. Vielleicht würde uns auch die Sicherheitslage in unserer eigenen Stadt, in unserer Innenstadt einfallen, wenn Micha im Krippenspiel riefe, sie lauern alle auf Blut, ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange, ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Kapitel 7, Vers 2 und folgender. Man könnte sich den unangepassten Propheten Micha heute als einsamen Rufer vor der Knesset in Jerusalem vorstellen, der den Häuptern im Hause Jakob den Spiegel vorhält und sagt, ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht, darum wird Jerusalem zum Steinhaufen werden und der Tempelberg mit Gestrüpp überwuchern. Kapitel 3, Vers 9 bis 12. Denn Israels Politik heute ist bei weitem nicht gerecht, weil sie polarisiert und nicht deutlich genug auf Entspannung ausgerichtet ist. Nein, ein Stimmungsmacher, ein wohlfeiler Entertainer ist dieser Micha überhaupt nicht. Weihnachtliche Gefühle Fehlanzeige. Micha muss das rufen, denn er weiß von Gott her, dass erbarmungsloser Reichtum und rücksichtslose Macht Folgen haben und eine Gesellschaft, die sich auf solche Wege begibt, keine Zukunft hat. Die schöne Welt, sie macht Gott Sorgen, die Bosheit blieb ihm nicht verborgen, da tranken sie, da aßen sie, die Hungernden vergaßen sie, dichtete Klaus-Peter Hertzsch in seinem Büchlein, wie schön war die Stadt Ninive. Wo um Gottes Willen soll das alles noch hinführen? Da knüpft der Prophet Micha, clever wie er ist, an ganz natürliche Dinge an, die alle Welt kennt. Keine politikwissenschaftlichen Vorträge, keine statistischen Auswertungen, nein. Einfach gesagt, er erinnert an Kinder, die möglichst zahlreich jeder jüdischen Familie geschenkt sind. Das ist der Lauf der Welt. Besonders ein Kind wird eines Tages unter ihnen sein. Aus dem wird für die geplagten Menschen wirklich ein Segensbringer werden. Und Micha sieht gleichsam die Veränderung schon vor sich. Alle, die die Krisen und Katastrophen schließlich doch überstanden haben, sie werden zueinander finden. Aber zum Hoffnungsträger für sie alle wird nur einer werden. Einer, der nicht wie ein machtbewusster Feldherr, sondern wie ein aufmerksamer, behutsamer Hirte mit ihnen in eine andere Zukunft zieht. Da werden sie in ihrem Land sicher wohnen, sagt der Prophet, ohne voreinander Angst haben zu müssen, ohne Misstrauen gegen ihre Nachbarn und ausländischen Mitbewohner, ohne Sperrzäune zu errichten und Siedlungen räumen zu müssen. Und das und nichts anderes, sagt Micha, wird erst das Ziel sein, der verheißene Shalom. Shalom, der in seiner hebräischen Sprache unendlich viel mehr bedeutet als nur Status quo, als Waffenstillstand und Kompromisslösung, sondern gesegnete Zeit, gerecht verteilter Wohlstand, zuvorkommende Gesinnung füreinander, ein entspanntes Leben unter Gottes freundlichen Augen, hier und jetzt, vor allem aber dann. Shalom. Damit begrüßt man sich heute noch in Israel, wie wir guten Tag sagen. Ja, in der ganzen jüdisch-arabischen Welt tut man das. Was hat das wohl zu bedeuten? Shalom heißt, das alles wünschen wir einander für die Zukunft. Liebe Gemeinde, was Micha hier schildert, ist ein Sehnsuchtsbild für die Judenheit seither geworden in all den Jahrhunderten, in denen sie Entsetzliches erleben und erleiden mussten, zerstreut über den ganzen Erdball, verleumdet, verjagt, verbrannt und vergast. Von daher können wir gut verstehen, mit welchem unbeschreiblichen Hochgefühl sie heute an das denken und es auch verteidigen, was erst vor rund 70 Jahren geschehen ist, als der Staat Israel, nachdem er mit Beginn des Römischen Reiches 2000 Jahre lang ein Nichts gewesen ist, wieder gegründet werden konnte und wirklich der Rest seiner Brüder wiedergekommen ist zu den Söhnen Israels, Kapitel 5, Vers 2. Und was es für sie bedeutet, endlich in ihrem eigenen Land sicher zu wohnen. Ironie der Geschichte, gerade jetzt scheint Israel weiter davon entfernt zu sein als je zuvor. Noch wohnen Juden nicht sicher zusammen mit ihren palästinensischen Nachbarn. Noch ringt in Israel und den palästinensischen Nachbarstaaten die Machtgier Einzelner mit dem Shalom, den sie doch alle in ihren Grußformeln haben. Ja, man kann momentan noch nicht einmal sagen, ob sie auf dem Weg dorthin sind. Der Prophet Micha macht ihnen Mut dazu und Gott helfe ihnen zu ihrem, zu seinem Ziel. Jetzt kann man natürlich fragen, ob das denn noch eine Weihnachtspredigt ist für den ersten Christtag. Hat uns der alttestamentliche Prophet Micha nicht von der Krippe in Bethlehem weggeführt? Wenn wir auf das Äußere blicken, auf die romantisierenden Krippenspielszenen, auf Maria und Josef im Stall, die Engel und die Hirten und die Weisen, dann vielleicht. Wenn wir aber in Weihnachten den Kreuzungspunkt von Menschengeschichte und Gottesgeschichte sehen, dann nein. Dann würden wir erkennen, wie gerade Bethlehem, die Davidsstadt und die Geburtsstadt Jesu, das Volk Gottes alten und neuen Bundes zueinander führt, wie keine andere Stadt. Wie gerade Bethlehem uns unseren gemeinsamen Ursprung und unsere gemeinsame Hoffnung zeigt. Denn vom Shalom predigt der Prophet und vom Shalom singen auch die Engel der heiligen Nacht über Bethlehems Fluren. Jesus wird geboren in die Welt des Micha, in das kleine, entlegene Kaff, in die Armut der Schafzüchter und Kleinbauern mit der starken Sehnsucht nach dem verheißenen Gottesfrieden. Jesus selbst greift später diesen Frieden des Micha als das Ziel für die ganze Welt auf. Shalom sei mit euch, so hat er seine Jünger nach Ostern begrüßt. Meinen Shalom gebe ich euch, nicht den die Welt gibt. Und als in der DDR viele junge Christen sich diesen Wunsch, diesen Ruf ihres Herrn, Schwerter zu Pflugscharen, Micha 4, sichtbar auf ihre Ärmel nähten, obwohl nicht gewünscht und nicht geduldet. Da half sozusagen dieser ferne Prophet, dass wir Christen nicht vor Angst verzagen mussten, sondern uns auf seine Perspektive einlassen konnten. Denn Micha kannte ein Geheimnis, von dem später auch der Evangelist Johannes in seinem Weihnachtstext etwas kompliziert reden wird. Es geht hier um Gottes Geschichte mit seiner Welt, deren Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Kapitel 5, Vers 1. Das heißt, über allem Auf und Ab der Menschheitsgeschichte führt Gott diese Welt zu dem Ziel, das er ihr von Anfang und von Ewigkeit her bestimmt hat. Und der in Bethlehem geboren wurde, als die Zeit erfüllt war, der war von Anfang an in diesem Plan mittendrin. Dieser atemberaubende Spannungsbogen, liebe Schwestern und Brüder, sollte mit der Wahl auf Micha 5 als Predigttext zu Weihnachten herausgehoben werden, dass sich hier Himmel und Erde berühren, dass sich hier Menschengeschichte und Gottesgeschichte kreuzen. Wir sollen mitgerissen werden von der hartnäckigen Hoffnung eines Micha, wo es nichts zu hoffen gibt. Dennoch, es soll eine neue Zeit anbrechen, sagt er, nicht nur für Israel, auch für dich und für mich. Schau darum nicht mehr nur auf das, was schief ging und was vielleicht auch noch lange Zeit schief gehen wird. Vermehre nicht den Unfrieden durch deine Unzufriedenheit über dies und das in unserem Land. Zu meckern gibt's immer was. Verlier nicht dein Vertrauen auf Gott. Sieh auf die kleinen und guten Wendungen des Lebens, auf die Keime des Neuanfangs und achte sie nicht gering. Seht den Mandelzweig, wie er blüht und treibt. Gott wählt selbst nicht den Weg mit der Brechstange, der alles mit einem Schlag verändert, und er bindet sich nicht an die altbekannten Strukturen, sondern er beginnt in einem kleinen Volk, in einem kleinen Dorf, mit einem kleinen Kind in einem elenden Stall und unter elenden Menschen. Und gib der Welt eine Hoffnung, die grandios ist. Er ist sich nicht zu groß, um auch dich zu besuchen und in dir neu zu beginnen. Denn Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Amen.